Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Info vom Mittwoch, dem 20. März auf Radio Bern. Heute beschäftigen wir uns mit diesen Themen. Islamismus ist vergleichbar mit fremdenfeindlichen Strömungen in Europa. Bei beiden steht die Krisenbewältigung im Vordergrund. Wenn einem wegen dem Itch im Namen die Stelle verwehrt bleibt, in der Schweiz ist Rassismus vor allem im Alltag ein Problem. Und Vorstossflut im Berner Stadtrat verhindert neue Verkehrsverbindung. Die Brücke zwischen Lorraine und Lengasse lässt auf sich warten. Am Mikrofon Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Wir hören zuerst die Nachrichten, heute von und mit Wilma Rall.
Sehr selten äußert sich die Polizei zu politischen Vorlagen. Beim Alkoholgesetz machte sie eine Ausnahme. Gegenüber der Sendung 10 vor 10 plädierte der Verband Schweizer Polizeibeamter für ein striktes nächtliches Alkoholverkaufsverbot. Sie befürwortet die Vorlage vom Bundesrat, dass zwischen 10 Uhr abends und 6 Uhr morgens kein Alkohol mehr über die Gasse verkauft werden darf. Die Polizei rechnet damit, dass Gewalt und Drohungen gegenüber Beamten abnehmen würden, weil dabei häufig Alkohol im Spiel sei. Das geplante Verbot zielt vor allem auf die Jugend. Viele Suchtfachstellen zeigen sich enttäuscht, dass die Vorlage das Verkaufsverbot ins Zentrum stellt, gleichzeitig aber die Werbebeschränkungen lockern will und keine Preiserhöhung vorsieht. Heute debattiert der Ständerat über die Totalrevision vom Alkoholgesetz. Die deutsche Bundesregierung will kein Verbot der rechtsextremen NPD anstreben. Offenbar befürchtet sie, dass das Verbotsverfahren erneut kläglich scheitern werde, so wie bereits vor 10 Jahren. Damals hatte sich das Bundesverfassungsgericht bereits gegen ein Verbot der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands NPD ausgesprochen. Die Vertretung der deutschen Bundesländer hatte im Dezember beschlossen, einen neuen Anlauf für ein Verbot der NPD zu starten. Nun bleibt die Frage, ob sie trotz dem negativen Regierungsentscheid daran festhält, ein Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht anzustreben. Südkorea macht ein mysteriöses Computer-Blackout zu schaffen. Bei mehreren Banken und Fernsehstationen ist praktisch gleichzeitig das gesamte Netzwerk zusammengebrochen. Wie mehrere Medien berichten, zieht die südkoreanische Polizei auch einen Hackerangriff aus Nordkorea in Betracht. Bereits in den vergangenen Jahren wurden mehrere Cyberattacken auf Südkorea verübt. Experten vermuten, dass Nordkorea rund 3000 Informatiker für den Hackerkrieg einsetzt. Und noch zum Wetter. Morgen Donnerstag und am Freitag ist es meist sonnig, trotz hohen Wolkenfeldern, bei Temperaturen am Morgen um 0, am Nachmittag um 12 Grad. Am Wochenende und Anfangswoche ist es voraussichtlich bewölkt mit teils Regen, bei Temperaturen um 11 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Die SVP, die Schweizer Demokraten und andere Rechtsaußenströmungen in der Schweizer Politik geben gerne vor, sie würden auch eine wachsende Islamisierung Europas bekämpfen. Oft benutzen sie sogenannte Islamisten als Beispiele für die Bedrohung Europas durch den Islam. Wer sich aber intensiver mit sogenannten Islamisten beschäftigt, muss feststellen, diese stehen den Populisten von rechts in Europa näher, als gemeinhin angenommen wird. Einer, der das aufzeigt, ist der Nahostwissenschaftler Hannes Bode. Unsere Kollegen von Radio Korax Halle haben mit ihm gesprochen. Sie wollten von ihm wissen, welche falschen Vorstellungen haben wir hier in Westeuropa von sogenannten Islamisten.
Islamist, das kann man schon sozusagen analytisch fassen. Eines der großen Probleme der hiesigen Betrachtung des Geschehens ist, dass man annimmt, dass Islamisten, dass die betrachtet werden als das, was sie selbst von sich behaupten, nämlich als Vertreter der islamischen Tradition. Das sind sie aber genau nicht. Sozusagen der Kampf der Islamisten hat in den letzten Jahrzehnten vor allen Dingen sich gerichtet gegen Vertreter der islamischen Tradition, das heißt traditionelle Rechtsgelehrte beziehungsweise Mitglieder traditioneller rechtsgelehrten Körperschaften im Nahen Osten, die aber eben natürlich unter der Herrschaft der autoritären Regime sehr stark angebunden waren an diese Regime und dadurch automatisch in Konflikt gerieten, zum Beispiel mit diesen Islamisten, als die anfingen, sich in den 70er, 80ern gegen diese Regime zu richten, zurückgekommen sind, zum Beispiel aus Afghanistan, wo sie von vielen westlichen Staaten aufgebaut worden waren, finanziert worden waren. Als sie nichts mehr zu tun hatten, sind die in ihre eigenen Länder zurückgekehrt und haben gedacht, ja, wir führen das hier weiter, den Heiligen Krieg, das ist dann gescheitert. Es gab eine große Transformation, auch eine ideologische, eine organisatorische in den 90er Jahren, als die meisten den bewaffneten Kampf in ihren Ländern abgeschworen haben gegen ihre eigenen Regierungen. Aber was man einfach wissen muss, ist, die Islamisten, und man nennt sie auch im Arabischen sozusagen durchaus so, also Islamiyin, die islamistischen sozusagen, es gibt auch sozusagen diese Rede vom Fundamentalismus, da auch dann Debatten im Arabischen, oder wie man das in der arabischen Sprache ausdrückt. Was man aber auf jeden Fall einfach jetzt analytisch einfach sich bewusst machen muss, ist, Islamisten sind ein modernes Phänomen und die islamistische Ideologie ist eine moderne Ideologie, nämlich eine moderne Krisenbewältigungsideologie.
So eine Krisenbewältigungsideologie bietet einfache Lösungen an Orten, wo große Umbrüche stattfinden. Das passiert im Moment in der arabischen Welt. In zwei Ländern, wo der sogenannte arabische Frühling stattgefunden hat, sind jetzt auch Islamisten an die Macht gekommen oder haben viele Stimmen bei der Bevölkerung geholt, nämlich in Ägypten und in Tunesien. Krisen gab es im Nahen Osten und in Nordafrika, aber auch schon im letzten Jahrhundert. So lösten sich viele Länder von den europäischen Kolonialmächten. Da entstanden neben dem Islamismus auch moderne Arbeiterbewegungen und nationalistische Strömungen. Laut Nahostwissenschaftler Hannes Bode spielt Nationalismus im modernen Islamismus eine wichtige Rolle.
Er klingt sich sehr stark an den Nationalismus. Und wir sehen das auch in Ägypten, diese Verfassung, die eben von den Islamisten jetzt islamistisch durchdrängt wurde im Detail. Die hat in der Präambel eben den bekannten Bezug in sehr schwülstiger Sprache auf die große ägyptische Nation, auf den Patriotismus, die Liebe zum Vaterland als ein Vaterland, vor allen Dingen der Muslime, ja, die eben als ein Kollektivsubjekt sozusagen wie ein Mann sozusagen agieren, was ja überhaupt nicht der Fall ist. Ja, also Muslim zu sein sagt ja nichts aus. Ja, das wird aber als sozusagen eine Kollektividentität geboten. Da wird der Einzelne rein subsumiert. Der Islam ist sozusagen auch ein historisch wirkmächtiges Subjekt. Und da haben wir so einen Essentialismus, der natürlich völliger Blödsinn ist, den finden wir dort, den finden wir dann aber auch hier in den Medien wieder, wenn es um den Islam und die Muslime wiederum geht. Und da haben wir eben den Bezug auf die Nation. Gleichzeitig wird die Verfassung gegeben, so steht es in der Präambel, im Namen Gottes und mit seiner Hilfe. Also sozusagen die Verfassung wird nicht gegeben von der Bevölkerung, ja, sondern eben im Namen Gottes und mit seiner Hilfe von der Bevölkerung. Ja. Und das steht eben vorne, also Gott steht quasi vorne. Die Muslimbrüder, und das ist auch sozusagen wichtig zu sehen für die Islamisten grundsätzlich, auch die Nahda in Tunesien und in den anderen Ländern, die islamistischen Bewegungen, die stellen sozusagen einen Diskurs der glorreichen Vergangenheit, des glorreichen Ursprungs, sozusagen einen Ursprungsmythos, die stellen die Gemeinschaft, die stellen die sozusagen Harmonie dieser Gemeinschaft und eine islamische Gerechtigkeit gegen die Moderne. Sie sind, also wie gesagt, na klar, wenn wir drauf gucken, das ist modern, ja, aber wie sie argumentieren, dass sozusagen dass sie vertreten die authentische Richtung, sie vertreten sozusagen das Authentische des Nahen Osten, das Authentische ihrer Gesellschaften, das Ursprüngliche, das Überhistorische.
Da können nun Parallelen zu Europa gezogen werden. Zum Beispiel in der Schweiz berufen sich fremdenfeindliche politische Strömungen oft auf das Ursprüngliche. So wird zum Beispiel die Schweizer Volksmusik als das Urschweizerische bezeichnet. Aus musikwissenschaftlicher Betrachtung ist diese Volksmusik aber sehr modern. Das urschweizerische Instrument Schweizerörgeli zum Beispiel entstand erst vor knapp 100 Jahren. Auch sonst gibt es Ähnlichkeiten, sowohl die Rechtsaußenpartei Europas als auch die Islamisten im arabischen Raum bieten mit populistischen Schlagwörtern einfache Lösungen zur Bewältigung der herrschenden Krisen. Mit Krise gemeint sind die großen Umbrüche, also Globalisierung in Europa oder politischer Wandel im arabischen Raum.
gerade die Islamisten operieren natürlich ganz ähnlich. Und deswegen würde ich eben alle diese Ideologien als moderne Krisenbewältigungsideologien bezeichnen. Auch im Islamismus eben der Antisemitismus, eben gerade auch der moderne israelbezogene Antisemitismus, spielt da eine zentrale Rolle. Und das ist eben, denke ich, wichtig, wenn man sich islamistische Bewegungen anguckt, das alles sich bewusst zu machen, nicht zu glauben, dass das irgendwie eine Folge von mangelnder Säkularisierung ist oder einem Anhalten von traditionalen gesellschaftlichen Strukturen, von traditionalen Ansichten der islamischen Tradition. Das ist alles nicht. Das ist alles nicht. Die Vertreter, Hauptvertreter dieser Ideologie, die kommen aus den Mittelschichten, den modernen städtischen Mittelschichten, nicht aus irgendwelchen traditionalen Strukturen. Und ihre Argumentation ist auch in keinster Weise traditionell islamisch, sondern eben spezifisch modern. Mhm. Und das alles muss man, denke ich, beachten, wenn man darüber redet, ja.
Sagt der Nahostwissenschaftler Hannes Bode. Sie hörten eine gekürzte Fassung eines Interviews von Radio Korax Halle. Den Link zum Originalinterview finden Sie auf unserer Internetseite www.rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info.
95,6 Rabe Info.
Wir fahren gleich fort mit einer ähnlichen Thematik. Morgen Donnerstag beginnt in Bern die Aktionswoche gegen Rassismus. Auch Radio Bern Rabe hat etwas geplant. Die interkulturelle Redaktion Interradional lädt zu einem theatralen Radioballett. Kommenden Samstag und Mittwoch gibt's auf Radio Bern Rabe einen antirassistischen Stadtrundgang zu hören. Die Frage stellt sich, wo gibt's denn die größten Probleme im Zusammenhang mit Rassismus in der Schweiz? Diese Frage hat auch die Eidgenössische Fachstelle für Rassismusbekämpfung beschäftigt. Benedikt Bachmann hat Antworten.
Echte Schweizer gibt es schon fast nicht mehr. Keiner mehr vom ehrwürdigen Volk. So geht das mit der Immigration. Die Einheimischen werden vertrieben und dezimiert. Das war schon immer so. Ich meine, schaut sie euch an, die Kosovaren, Marokkaner und andere Südländer. Wieso kommen sie hierhin? Frauen, Autos, Reichtum und die Sozis supporten sie noch.
Das war eine erste akustische Kostprobe aus dem antirassistischen Stadtrundgang. Zuerst geht es jetzt aber um den Inhalt dieser Aussage. Denn solche Äußerungen werden meist im Internet, in Foren, im Schutze der Anonymität gemacht. Menschen laden hier Dinge ab, die sie sich nicht öffentlich zu sagen getrauen würden. Tun sie es doch, haben sie schnell ein Verfahren wegen Rassismus am Hals. Einige Politiker haben auch die unangenehme Erfahrung gemacht, dass rassistische Äußerungen sie das Amt kosten können. In diesem strafrechtlich relevanten Teil attestiert der Rassismusbericht der Schweiz gute Noten. Das sagt Eva Wiesendanger, stellvertretende Leiterin der Fachstelle für Rassismusbekämpfung.
Das Erste, was man dazu sagen kann, ist, dass es Rassismusvorfälle im strafrechtlichen Sinn auch in der Schweiz gibt und wahrscheinlich auch mehr, als wir erfassen können mit den aktuellen Statistiken. Aber was man auch sagen muss, ist, dass sie keine gesellschaftlichen Gräben geschaffen haben, dass also im Moment das Zusammenleben und die Integration der verschiedenen Bevölkerungsgruppen gut funktioniert. Das heißt, die Schweiz muss das weiter tun, was sie bis jetzt tut, nämlich erstens einmal hinschauen, wenn Vorfälle vorkommen und präventive und reaktive Maßnahmen ergreifen.
Das heißt aber nicht, dass Rassismus in der Schweiz kein Problem wäre. Das zeigen Diskriminierungen im Alltag, sei es bei der Arbeit, bei der Wohnungssuche, in der Freizeit oder bei Begegnungen mit der Polizei. Denn auch die Polizei ist nicht frei von Vorurteilen. Am Beispiel der Polizei erklärt die stellvertretende Leiterin der Fachstelle für Rassismusbekämpfung, Eva Wiesendanger, welche Maßnahmen zu ergreifen sind bzw. bereits ergriffen worden sind.
Also die Polizei ist sich des Problems ja schon bewusst und sie hat das auch angegangen. Und zwar in dem Sinn, dass sie jetzt vermehrt immer mehr selber, also sowohl in ihrer Grundausbildung, in der beruflichen Ausbildung, als auch in der Weiterbildung, immer mehr auch die ganzen menschenrechtlichen Aspekte in den Vordergrund stellt. Also wie muss ich mich verhalten, dass ich alle gleich behandle und dass ich alle in einer konkreten Situation gleich behandle und wie kann ich diese Ausgrenzungen oder diese Ungleichbehandlungen vermeiden. Und das ist etwas, was die Polizei jetzt sehr ernst nimmt und auch immer mehr umsetzt.
In der Schweiz gibt es in der Verfassung ein Diskriminierungsverbot. Es gibt aber kein explizites Gesetz für ein Diskriminierungsverbot. Politisch wurden Vorstöße in diese Richtung immer abgelehnt. Welche Konsequenzen hat das für die Fachstelle für Rassismusbekämpfung im Alltag?
Es gibt mehrere gesetzliche Grundlagen, auf die man sich stützen kann im Falle einer Diskriminierung. Die Instrumente bestehen. Es ist aber schon so, dass für die konkret Betroffene es nicht immer ganz einfach ist zu verstehen, wenn ich zum Beispiel in einem Mietsverhältnis das Gefühl habe, ich werde diskriminiert, oder wenn ich das Gefühl habe, ich werde von meinem Arbeitgeber diskriminiert, ist es nicht immer ganz einfach zu wissen, wie ich mich wehren kann. Und hier ist es so, das ist auch etwas, was der Bund und der Bundesrat gesagt haben. Das Problem ist nicht, dass wir keine gesetzlichen Grundlagen haben in diesem Bereich. Das Problem ist eher, dass die Grundlagen nicht genutzt werden.
Und dieses Problem kann mit einem verbesserten Beratungsangebot angegangen werden. Das Problem ganz praktisch angehen will die Berner Aktionswoche gegen Rassismus. Im Rahmen dieser Aktionswoche hat die interkulturelle Redaktion Interradional von Rabe einen Radioparcours zum Hören, Sehen und Mitmachen produziert. Ein Stadtrundgang, inszeniert von prominenten Schauspielerinnen und Schauspielern, geführt durch das Radio.
Also macht euch bereit, wir gehen weiter auf unserem antirassistischen Spaziergang und gehen miteinander Richtung Bärenplatz. Folgt der Reiseleiterin mit den Ballonen, sie wird euch den Weg weisen.
Ob es um das Mitmachen von Migrantinnen und Migranten in der politischen Gestaltung der Schweiz geht oder um das Itch im Namen, das jemandem eine Stelle verwehrt. Rassismus begegnet ihnen an vielen Orten auf dem Stadtrundgang. Und nicht zuletzt im Herzen jedes Einzelnen. Wo haben Sie selber Vorurteile? Hier nochmals ein kurzer Ausschnitt über Vorurteile gegenüber dem alternativen Kulturzentrum Berns, der Reitschule.
Die Reitschule spaltet die Bevölkerung wie wohl kein anderer Betrieb in Bern. Die einen lieben sie und verbringen hier ihr halbes Leben, die anderen hassen sie und bezeichnen sie als Schandfleck. Die Reitschule ist in Bern wohl der Veranstaltungsort, der mit den meisten Vorurteilen behaftet ist. Wenn wir uns den Vorurteilen blind ausliefern, dann ist die Reitschule plötzlich ein unglaublich gefährlicher Ort, an dem es nur Drogen gibt, wo es schmutzig ist, wo man nicht hingehen kann, ohne mit einem Messer abgestochen zu werden oder von schwarzen Dealern belästigt zu werden.
Mehr Informationen zum antirassistischen Stadtrundgang von Radio Bern Rabe finden Sie auf unserer Homepage. Dieser Stadtrundgang findet nächsten Samstag um 14 Uhr und nächsten Mittwoch um 18 Uhr statt. Treffpunkt ist der Bundesplatz. Die Teilnahme ist kostenlos. Ebenfalls auf unserer Homepage www.rabe.ch in der Rubrik Rabe Info finden Sie den Link zum Bericht der Eidgenössischen Fachstelle für Rassismusbekämpfung.
Rabe Info 95,6.
In 3 Minuten von der Lorene in die Lenggasse. Seit vielen Jahren denkt Bern an der Velo- und Fußgängerbrücke herum, um die beiden Quartiere Lorene und Lenggasse miteinander zu verbinden. Die Brücke würde rund 14 Millionen Franken kosten. Zu teuer, meint der Kanton Bern und hat die Planung und den Bau aufs nächste Jahrzehnt verschoben. Machbar finden viele Bernerinnen und Berner. SP-Stadtrat Stefan Jordi hat deshalb eine Motion eingereicht, in der er den Gemeinderat auffordert, die Planung jetzt selber an die Hand zu nehmen. Warum das Projekt stockt, wollte Benedikt Bachmann wissen.
Stau gibt's nicht nur auf der Straße, sondern auch im Stadtrat. Fast ein halbes Jahr ist der Stadtrat bei der Bearbeitung von Vorstößen im Rückstand. Somit geht's noch bis Ende Mai, Anfang Juni, bis der Vorstoß zur Velobrücke überhaupt in den Stadtrat gelangt. Inhaltlich unterstützt der Gemeinderat die Stoßrichtung der Motion, möchte sie aber nur als Postulat entgegennehmen, um mehr Spielraum zu haben. Solange der Vorstoß nicht im Stadtrat behandelt ist, nimmt der Gemeinderat in keiner Art und Weise Stellung. David Stampfli, neuer Präsident von ProVelo Bern und SP-Stadtrat, findet, dass die Stadt Bern nun das Zepter in die Hand nehmen müsse.
Und ich bin der Meinung, die Gemeinde muss jetzt hier vorwärts machen und den Kanton mitreißen. Anders geht es nicht.
Zentraler Zankapfel sind die Kosten. Sie betragen insgesamt rund 14 Millionen Franken. Der Bund hat bereits zugesagt, rund einen Drittel zu übernehmen. So bleiben für Stadt und Kanton Bern die beiden anderen Drittel. Da müsste zuerst der Große Rat von der Notwendigkeit dieser Brücke überzeugt werden. Stadtrat David Stampfli will das folgendermaßen tun.
Es ist so, der Kanton Bern muss viel sparen. Andererseits ist im Kanton Bern auch immer noch viel Geld vorhanden. Zum Beispiel wollen manche Grossräte einen Autobahnzubringer im Emmental machen und der wird viel mehr kosten. Der Kantonsanteil würde hier wahrscheinlich 4,5 bis 5 Millionen Schweizer Franken betragen. Ein Grossrat würde ich natürlich sagen, das ist eine exzellente Verbindung über die Stadt Bern hinaus. Es würde eine Velobahn entstehen, die eigentlich von Ostermundigen bis Bümplitz geht. Das heißt, wenn Sie am einen Stadtrat in der Agglomeration von Bern wohnen, kommen Sie so viel schneller auf die ganz andere Seite. Und das mit dem Velo, Sie müssen nicht auf den ÖV gehen oder mit dem Auto.
Der Kanton sieht die neue Velobrücke zurzeit eher als nice to have, als als wirkliche Notwendigkeit.
Ich bin Überzeugung, dass die Stadt Bern jetzt einen Anfang machen muss und sagt, wir nehmen es an die Hand, wir wollen diese Velobrücke, damit entsteht auch politischer Druck. Wenn die Stadt Bern einfach auch auf Abwartestellung geht, dann passiert sicher nichts. Und wir müssen auch dem Kanton begreiflich machen, dass diese Velobrücke eine ganz tolle Sache ist, dass es extrem schade wäre, wenn wir auf diese verzichten. Momentan reagiert der Kanton im Stil, ja, das brauchen wir nicht unbedingt oder da können wir noch damit warten. Wir müssen dem Kanton begreiflich machen, diese Velobrücke ist extrem wichtig und wir wollen sie jetzt.
Somit muss als erstes der Stadtrat der Meinung sein, die Stadt solle die Planung an die Hand nehmen und den Kanton mitreißen. Der Stadtrat wird aber erst Stellung nehmen, wenn die Motion vom letzten Sommer auch tatsächlich diskutiert wird. Und bis dahin ist weiterhin Geduld gefragt.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Info vom Mittwoch, dem 20. März auf Radio Bern. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen, wie immer, um 11. Beigetragen zu dieser Sendung hat Benedikt Bachmann. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne zweite Wochenhälfte. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.